segnest sie, gibst dir viel Freiheit im Heiligen Geist. Klarheit, Offenbarung, auch während sie spricht. Führst sie und leitest sie. Und Herr, hilf ihr beim Reden. Und hilf uns, offene Herzen zu haben. Wir wollen unsere Herzen bewusst öffnen. Egal, wer zu uns redet, hinter jedem stehst du. Und wir wollen von dir hören heute Morgen. Danke dafür. Amen.
Wie ich heute in die Gemeinde gekommen bin, habe ich schmunzeln müssen. Der Toni war an der Tür vorne und hat gesagt, hey Maria, kommst du heute im Prediger-Outfit? Und dann denke ich mir, muss ich euch erzählen, es hat nämlich tatsächlich eine Vorgeschichte. Wer mich kennt, der kennt mich nur immer ganz leger und auch, wenn ich von vorn was sage, immer nur ganz leger. Aber diese Woche war ich bei einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin und dann hat sie gesagt, weißt du, hat sie gesagt, Maria, wenn man so predigen darf, das ist schon was Feierliches. Und eigentlich sollte man da schon ein bisschen feierlicher Utzung sein als wie du. Dann habe ich mir gedacht, jetzt reise ich mir ein bisschen zusammen und zeige ein bisschen was Feierliches so. Ich habe euch heute einige Bilder von Häusern mitgebracht. Also kleine Häuser bis hin zu großen Häusern. Bis Schlössern sogar. Und an den Bildern, da meint man, dass man erkennen kann, ob die Menschen, die da drin wohnen, arm sind oder ob sie reich sind. Allerdings, glaube ich, wissen wir alle, dass der Schein oft trügt. Und mir geht es auch gar nicht darum, ob die Menschen da drin arm sind oder reich sind, sondern mir geht es eigentlich heute darum, ob die Menschen da drin glücklich sind. Kann ich davon ausgehen, dass vielleicht der Mensch, der in dem kleinen Haus da oben wohnt, nicht so glücklich ist, als wie ein Mensch in dem Schloss da unten, wo der Reichtum von außen schon sichtbar ist. Und alle wissen wir, dass dem nicht so ist. Und ihr ahnt sicherlich schon, was für eine Art von Häuser, dass mir es heute geht. Heute geht es mir um unser persönliches Haus, um unser Lebenshaus. Und da möchte ich die Frage stellen, und die, glaube ich, müssen wir uns immer wieder stellen. Sind wir in unserem Lebenshaus glücklich? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich gefunden habe. Ein alter Zimmermann wollte sich zur Ruhe setzen. Er sagte seinem Arbeitgeber, einem Bauunternehmer, dass er in Zukunft keine Häuser mehr bauen, sondern in Ruhe mit seiner Frau leben und die Zeit für seine Enkelkinder haben wolle. Natürlich würde er den monatlichen Lohn vermissen, aber sie würden schon irgendwie über die Runden kommen. Es sei einfach Zeit für den Ruhestand. Dem Bauunternehmer tat es leid, einen solchen guten Arbeiter gehen zu lassen. Er fragte ihn, ob er nicht noch ein Haus bauen könnte, um ihm persönlich einen Gefallen zu tun. Der Zimmermann sagte zu, doch man merkte sehr bald, dass sein Herz nicht bei der Sache war. Er arbeitete nachlässig und setzte minderwertige Materialien ein. Es war ein bedauerliches Ende seiner beruflichen Laufbahn. Als der Zimmermann seine Arbeit beendet hatte, kam sein Auftraggeber, um das Haus zu begutachten. Anschließend überreichte er seinem Angestellten den Haustürschlüssel. »Dieses ist Ihr Haus«, sagte er, »mein Geschenk an Sie.« Was für ein Schock! Der Zimmermann war zutiefst beschämt. Hätte er gewusst, dass es sein eigenes Haus war, an dem er baute, hätte er alles anders gemacht. Nun musste er in dem Haus wohnen, für das er sich nicht allzu große Mühe gegeben hatte. Und uns kann es genauso gehen. Wir geben uns manchmal bewusst oder unbewusst nicht so große Mühe am Bau von unserem persönlichen Haus. Gott hat uns das Haus geschenkt. Er ist unser Baumeister und wir sollen unser Haus bestens einrichten. Tun wir das immer? Oder sind wir da auch nachlässig? Oder ist unser Herz vielleicht gar nicht dabei? Ich glaube, jeder von uns, vielleicht wenn man jünger ist, nicht so sehr, aber wenn man ein bisschen älter wird, dann denkt man sich, ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ich würde manches gern ungeschehen machen, manches anders machen. Warum ist das so? Es ist doch eigentlich nicht bewusst unsere Absicht. Eigentlich möchten wir uns doch wohlfühlen in unserer Haut, wie man so sagt, in unserem Lebenshaus. Liegt das immer nur an uns und an unseren Entscheidungen? Wir sind der Zimmermann. Jeden Tag arbeiten sollen wir, müssen wir und arbeiten wir auch in unserem Haus. In der Bibel, da gibt es eine Geschichte, die kennt wirklich jeder. Von Kindesbeinen an. Und ich habe euch die Geschichte als Bildergeschichte von einem Kinderbuch mitgebracht. Das ist eine der Geschichten, die wir unseren Kindern von, also eigentlich alle, mit Sicherheit alle vorgelesen haben. Und ich habe mich da gefragt, ja, wie ich jetzt das auch so vorbereitet habe, wir lesen es den Kindern vor, aber leben wir das auch? Leben wir es eher vor? Und es ist für uns eine große Aufgabe, dass man die Kinder bereits lernt, dass sie auf ihr Lebenshaus achten müssen. Da können wir sie wirklich sehr, sehr positiv prägen. Es ist das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen und Sand. Zuerst haben wir einen Bauplan. Jedes Haus hat einen Bauplan. So fängt man nie an. Für unser Lebenshaus ist die Bibel unser Bauplan. Und da seht ihr jetzt einen Mann, der sucht einen Platz, an dem er sein Haus bauen kann. Er klettert auf einen großen Felsen. Sagt er. Das ist ein guter Platz. Und er fängt an, sein Haus zu bauen. Es ist ziemlich anstrengend. Er ächzt und er stöhnt. Und er ächzt und stöhnt und keucht und schnauft jeden Tag, bis das Haus fertig ist. Gerade noch rechtzeitig, sagt er. Es sieht nach Regen aus. Und wirklich, es kommt ein Gewitter. Blitze zucken vom Himmel, Donner grollen. Und jetzt regnet es in Strömen. Das Wasser steigt und steigt und steigt und platscht gegen den Felsen. Aber das Haus bleibt feststehen. Der Mann war klug. Er hat das Haus auf Felsen gebaut. Die Vögel haben ihr Haus auch auf den Felsen gebaut. Die haben es auch so gemacht, wie sie es empfinden, wie es richtig ist. Und das Unwetter haben es gut überstanden. Und dann sieht man einen anderen Mann. Er möchte auch ein Haus haben. Und jetzt will er es haben. Und schnell will er es haben. Und er denkt sich, ach, der Platz, der ist gut genug. Er schaut da eigentlich gar nicht. Hauptsache, er hat schnell und jetzt ein Haus. Er baut sein Haus auf Sand. Ach, sagt er, das braucht nicht lang zum Halten. Und pfeift bei der Arbeit. Sagen wir, ja, manchmal ist du wurscht. Heute muss man leben. Ist doch egal. Jetzt muss ich mein Leben genießen. Und dann ist sein Haus fertig. Er geht rein, macht die Tür zu und dann fällt ihm ein Regentropfen auf die Nase. Oh weh. Es regnet in Strömen. Und die Blitze zucken, der Donner grollt und das Wasser kommt von allen Seiten in sein Haus und steigt ihm schon bis ans Knie. Der Sand war weggespült. Das Haus fällt zusammen. Der Mann war dumm. Er hat sein Haus auf Sand gebaut. Und Jesus sagt, ich bin wie der Felsen des klugen Mannes. Wer mir vertraut, den lasse ich niemals umkommen. Bei dem Mann bleibt nur noch über, was er am Leib getragen hat. Wir möchten jetzt nicht anschauen, wie er da steht. Und ich meine, wenn man das einmal gedacht, eigentlich denke ich mir, haben wir doch alles richtig gemacht. Wir haben doch eigentlich unser Lebenshaus auf Jesus gesetzt. Wir haben doch unser Leben in Jesus Hand gelegt. Er ist doch sozusagen unser Fels. Er ist doch unser Fundament. Ihm vertrauen wir doch. Und warum erleben wir dann immer wieder, dass vielleicht Teile oder vielleicht manchmal alles einstürzt, wenn ein Sturm kommt. Und Stürme in unserem Leben, die können alles Mögliche sein. Der Tod von einem geliebten Menschen, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Streit, Hass. Ich lese euch vor. Angst, Stolz, Unversöhnlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Geldgier, Vorurteile, Egoismus, mangelndes Selbstbewusstsein. Das sind alles Stürme in unserem Leben. Und in unserem Lebenshaus gibt es manchmal ein richtiges Chaos. Ein Chaos, wo man sich einfach nicht wohlfühlt. Wenn man uns so ein Haus anschaut, von außen, kann es ja oft super ausschauen. der Rasen immer gemäht, alles perfekt, rund ums Haus sauber aufgeräumt, die Fenster immer blitzblank, Fassaden ohne Makel, Holz wird jedes Jahr gestrichen, toll, auf uns bezogen, immer gut angezogen. Vielleicht nach der neuesten Mode. Immer großen Wert auf Sauberkeit gelegt. Haare gestylt. Und dann gehen wir mal zur Tür rein. Und da gibt es viele Zimmer in seinem Haus. Auch in unserem Lebenshaus gibt es viele Bereiche, die wir eigentlich bewohnen sollen. Den Eingangsbereich, das Wohnzimmer. Also es gibt gemeinsame Räume, Küche, Wohnzimmer. Dann gibt es persönliche Räume, Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Gästezimmer gibt es, Vorratsraum, Keller. Dachgeschoss, gibt da Fenster und Türen. Bei uns, in unserem Lebenshaus, kommen wir ein bisschen über Drang, gibt es auch gemeinsame Räume, zum Beispiel die Beziehung zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern. Und ehrlich gesagt, wenn es da nicht in Ordnung ist, wenn das so permanent in der Schieflage ist, da kann es ganz schön ungemütlich sein. Aber ich bin für die Ordnung selber verantwortlich in meinem Lebenshaus. Kein anderer Mensch kann das für mich tun, weil ich lass eigentlich in mein Lebenshaus niemanden rein. Das heißt, wenn da Unordnung ist, dann habe ich das erlaubt. Ich bin für mich selber verantwortlich. Und wenn ich aber nicht lerne, in engen Beziehungen, eben mit Partner oder mit meinen Kindern, Ordnung reinzubringen und vielleicht als Lösung nur sich, naja, ist am besten, wenn man das Zimmer als erledigt durchschaut, lasst man es halt unordentlich auf Nacht oder wenn man im Haus ist, schließt man es zu, das ist nicht mehr sich, geh einfach dann weg, geh nicht mehr rein. Man lebt so nebeneinander her. Vielleicht trennt man sich dann auch. Denkt sich, naja, mach ich ein neues Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche auf. Aber ehrlich gesagt, wenn man es nicht gelernt hat, in der alten Wohnung Ordnung reinzubringen, werden wir wahrscheinlich Schwierigkeiten in der neuen Wohnung, werden wir die gleichen Schwierigkeiten haben. Genauso ist es mit den Gästezimmern. Wenn ich im Umgang mit Freunden Probleme habe und wenn Freunde so zu Feinden werden und wenn ich dann immer sage, naja, jetzt lade ich mir niemanden mehr ein und möchte dann immer verletzt werden und ja, da wird es dann ziemlich leer in die Gästezimmer. Und die Gästezimmer sind einfach Gästezimmer, das heißt, die sind dann auch Zimmer, die benutze ich nicht mehr. Die haben verschlossen, haben nicht mehr zugänglich. So manches Gästezimmer gehe ich auch nicht mehr rein, weil es nicht aufgeräumt wurde, der Gast ist gegangen und es ist nichts aufgeräumt. Am Arbeitsplatz, nicht nur unter Arbeitskollegen, ich muss nur das Wort Mobbing in den Mund nehmen. Auch Überforderung. Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, auch das ist ein Bereich in unserem Lebenshaus. Und es ist schlimm, wenn ich eigentlich nur noch jeden Tag hingehen muss und nicht mit Freude hingehen kann. Und wenn ich am Abend oder am Wochenende einfach froh bin, die Tür zuzumachen. Und wenn es mir schon reicht, in der Früh wieder hingehen zu müssen. Ich bin aufgewachsen mit einem ganz tollen Spruch, was die Arbeit angeht. Ich habe ihn sicherlich schon mal erzählt. Mein Papa, der hat immer gesagt, wenn er die Arbeit Freude macht, kannst du die ganze Woche schöne Tag machen. Und es ist wirklich, es war, ist so tatsächlich in mir schon sehr geprägt von dem. Und es ist wirklich schön, wenn an Arbeit auch Freude macht. Dann soll es auch einen Bereich geben zum Auftanken, zum Aufruhen, Ausruhen. Oft komme ich in das Zimmer gar nicht rein. Ich mache es zu, weil ich es nicht ertragen kann, dass ich einfach keine Zeit mehr habe. Dass ich immer im Stress bin, dass ich nie mit was fertig bin. Das erzeugt viel Frust. Bis hin, dass man krank werden kann. Auch das ist ein Bereich, den man nicht vernachlässigen darf. Und dann haben noch Fenster da und Türen. Um nach außen zu gehen und außen zu schauen, was so los ist in der Welt. Aber die sind auch dazu da, dass jemand reinkommt und auch reinschaut. Und wenn ich viel zum Verbergen habe, ist es gefährlich, dass man die Tür zumacht und dass man die Vorhänge zuzieht oder die Rollos runterlässt. In so einem Haus kann man sich auch nicht wohlfühlen. Es wird stickig und wenn man das Licht abgeht, dann sterbe ich Tag für Tag immer mehr. Das hört sich zwar dramatisch an, es ist aber so. Dann gibt es auch noch einen Bereich, das ist vielleicht Gemeinde und habe ich Gewissensbisse, weil letzte Woche war ich wieder nicht. Ich wollte einfach mal ausschlafen, die Arbeit so anstrengend. Und dann geht man vielleicht, weil es doch dann gemütlich ist, man kann doch entspannen, dann geht man dann wieder nicht hin und dann geht man wieder nicht hin. Und irgendwann findet man einen Grund, da kann man auch die Gemeinde wechseln und dann kann man irgendwo anders hingehen und hat nichts aufgearbeitet und man sperrt dann die Tür zu und dann macht man eine andere Gemeindetür auf und vielleicht gibt es wieder Schwierigkeiten. Irgendwann muss ich sagen, naja, vielleicht liegt es an mir, nein, das mag ich lieber doch nicht sagen und sperre vielleicht wieder zu und irgendwann bleibe ich mal wo hängen, weil es soll dann nicht aufkommen, dass es wirklich an mir liegt. Eine Gemeinde wechseln ist kein Problem. Aber die Gründe, warum man wechselt, wenn das nicht aufgearbeitet ist, das ist schon ein Problem. Weil das bleibt. Die Tür, die man zwar zuschließt, die bleibt in meinem Lebenshaus. Die wird nicht ausradiert. Und so könnte man ganz, ganz viele Beispiele noch ausführen. Fakt ist, dass eben, wie ich jetzt schon gesagt habe, die zugesperrten Zimmer bleiben. Die bleiben bei uns. Es wachsen, wenn Streit und wenn Hass und wenn Stolz, wenn Unversöhnlichkeit, wenn Lieblosigkeit, wenn Unvergebenheit da ist, dann wachsen bittere Wurzeln, das weiß jeder. Und die werden nicht kleiner, sondern die werden größer, wenn man es nicht bearbeitet, wenn man es nicht ausreißt. Und das werden wir mit der Zeit immer, immer mehr spüren. Wenn man sich das so vorstellt, man hat jetzt ein Haus, also unser Lebenshaus, und da haben einen Haufen Zimmer, einen Haufen Bereiche, und ich mache einen Bereich nach dem anderen zu. Ich begrenze mich ganz schön. Der Wohnraum wird freier und in meinem eigenen Haus fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich habe keine Freiheit mehr. Ich kann mich einfach nicht mehr so entfalten, wie ich will, weil ich muss aufpassen, in was für Zimmer ich noch reingehe. Ich wäre Gefangener im eigenen Haus. Und jeder weiß, dass das Leben angefochten ist. Jeder weiß, dass jeder Bereich in unserem Leben wirklich angefochten ist. Allerdings haben wir für vieles Negative in unserem Leben selber verantwortlich. Doch das muss nicht sein. Die Bibel ist voll von Hilfestellungen. Jeder kennt die Redensart, unter jedem Dach ein Ach. Das kennt, denke ich, wirklich jeder. Wie heißt dann gleich weiter? Und wo nichts ist, da ist niemand drin. Also unter jedem Dach ein Ach. Es gibt anscheinend Probleme und Schwierigkeiten bei jedem. Oder? Und ich denke, dass wir wirklich akzeptieren lernen müssen, dass das Leben einfach tatsächlich ein Mix aus Lachen und aus Weinen ist. Und das bestätigt uns auch Gottes Wort. Durch viele Bibelstellen. Zwei davon möchte ich euch nennen. Der eine steht im Psalm 34,5. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Also ich suchte den Herrn, ich bin Christ und er antwortet mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Also das heißt, ich bin Christ und habe Ängste. Der andere, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt auch das, dass wirklich Druck ist, dass wirklich es manchmal gewaltig eng werden kann. Auch das ist was, das sagt Gott, Gott in seinem Wort zu uns. Aber er sagt immer, dass wir Frieden haben, indem dass wir wissen, dass es so ist. Aber, dass wir eben guten Mutes sein sollen. Und es ist eben wichtig, dass wir lernen, dass wir mit unserer Not zu Gott kommen. Und zwar mit jeder Not. Dass wir uns von ihm helfen lassen, dass wir Ordnung in unser Leben kriegen. Und er möchte uns da wirklich die nötige Weisheit dazu geben. Und nicht umsonst steht im Matthäus 11,28, kommt her zu mir, alle ihr mühselig und beladenen, und ich werde euch Raum geben, eine Ruhe geben. Und das vergisst man oft und sind unachtsam, besonders wenn wir unter Druck sind. Wir handeln aus eigener Kraft und mit menschlicher Weisheit. Oftmals zum Schaden für andere und aber natürlich auch zum Schaden für uns. In so Situationen, wenn Druck ist und wenn man tatsächlich manchmal es nicht schafft, zum Herrn zu gehen, man weiß, es steht dieses Wort, das in der Bibel steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und jeder hat jemanden, ein Freund oder jemanden aus der Hauszelle, der Christ ist, den kann ich anrufen und kann gemeinsam zum Herrn gehen, wenn ich alleine durchkomme. Das sind einfach so manche Sachen, die die müssen in uns so gefestigt sein, dass wir selbst in den Zeiten einfach wissen, was zu tun ist. Das andere ist das Thema Dankbarkeit. Kommt immer wieder vor. Dankbar für alles sein, das hat man nicht nur nötig, sondern es ist auch wirklich heilsam. Wirklich heilsam, dankbar zu sein. Und wir haben so viel zum Danken. Das brauche ich gar nicht ausführen. Aber man kann zum Beispiel auch mal einem Menschen für ein nettes Wort danken. Man kann mal Gott danken, wenn man in der Früh schon ein Bibelwort gekriegt hat, das einen wirklich auferbaut hat. Man kann auch in der Art und Weise anderen Menschen begegnen, auch mal beim Einkaufen, einfach mal freundlich sein. Jeder sucht es, jeder möchte es erleben. Und gegenseitig geben wir uns so wenig davon. Obwohl es einfach war und es kostet nicht mal was. Da haben wir in dieser Hinsicht wirklich arm geworden, wirklich arm. Schlimm, wenn man mal sagen muss, hätte ich doch dieses und jenes mehr geschätzt. Und wie man es vielleicht da ausgedrückt hätte. Jetzt ist es spät. Es kann sein, dass es nicht mehr geht. Dass man vielleicht so einem Menschen nicht mehr sagen kann. Und darüber kann man wieder verbittert werden. In Epheser 5,20 heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und im Psalm 50,23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Was für eine Verheißung. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wichtig ist auch, dass man sich an jeden Tag freut und dass man sich nicht ständig Sorgen macht, wie was irgendwann mal sein wird. Heute ist der Tag des Heils. So steht es in Gottes Wort. Ich lebe heute. Ich lebe nicht in der Zukunft. Die Zukunft, die werde ich nie erleben. Ich werde die Zukunft nie erleben, weil die Zukunft wird irgendwann heil sein. Und ich werde immer nur das Heute erleben. Und der Herr ist einfach nur heute da. Der ist nur jetzt da. Und da ist er immer. Das ist eben wichtig, dass man das lernt. Auch wenn ich zugebe, dass das manchmal nicht ganz einfach ist. Aber oftmals machen wir uns auch unnötige Sorgen. Wir sorgen uns um was, das was wirklich manchmal nie eintreten wird. Und das ist wirklich schade. Wenn wir uns so alt dann noch ausstrecken, dass wir so leben, wie es am Herrn gefällt, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und ich habe nicht gesagt, wir sollen so leben, dass es an Herrn gefällt. Ich habe gesagt, wenn wir uns dann noch ausstrecken, so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Das ist schon ein Unterschied. Weil wir oftmals erst in Situationen erleben, dass wir Dinge verkehrt gemacht haben. Aber der Herr kennt unser Herz. Er weiß wirklich, ob wir uns dann noch ausstrecken. Und das Zeit. Und er gibt uns dann, was man braucht. Der Matthias hat heute das Wort schon gehabt, dass er uns versorgt. Wir genießen oftmals nicht, was bei uns vor den Füßen liegt. Das ist doch traurig, wenn man manchmal zurückschaut und sagt, eigentlich hätten wir doch mal ins Theater gehen können, mal ein Bergtour machen können. Eigentlich war es doch gestern schon wieder gewesen. Eigentlich könnte man mal Freunde besuchen. Eigentlich war das ja gut auf Kinofilm, wenn jetzt ist er leider aus. Und so gehen wir an dem auch oft vorbei, das Leben, das heute zu genießen. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ganz hilfreich ist es auch, wenn wir unsere Probleme nicht allein lösen müssen. Aber ehrlich gesagt, oftmals ist es so, wenn da Schwierigkeiten sind und die möchten wir eigentlich nicht, dass die in der Gemeinde sind. Oder so. Dann machen wir die Türen zu und lassen die Rollos runter. Und es ist wirklich schade, wenn man alle Kraft, die man da in den Situationen vielleicht noch hat, dafür hernimmt, dass man ja keinen bemühen will. Viele Menschen ist es geradezu eine Tugend, dass sie auf niemanden angewiesen sind. Menschen, die ihr Lebenshaus in Ordnung halten, die tappen nicht in so eine Falle. Die lösen ihre Probleme nicht um jeden Preis allein. Von Gott her sind wir zur gegenseitigen Unterstützung gedacht. So steht es auch in Gottes Wort. Es steht, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also nicht nur Hilfe leisten, sondern auch Hilfe annehmen. Und dann ist natürlich auch ganz gefährlich, wenn wir uns immer um uns selber kreisen. Das ist dann so regelrecht der Teufelskreis und wir kommen überhaupt nicht aus diesem Teufelskreis raus. Wenn ich mir da so überlege, wie das so ist, da wird man jetzt schon schwindelig. Täglich eine gute Tat, so sagen die Pfadfinder. Aber nicht nur die Pfadfinder sollen nach derer Devise leben, sondern auch für uns ist es gut, auch anderen Menschen zu helfen, selbst wenn es einem manchmal nicht so gut geht. Sondern wirklich für andere eine gute Tat zum Sein. Wenn man das so ein bisschen anschaut, wenn man anderen hilft, werden Endorphine ausgeschüttet. Das ist jetzt ein bisschen medizinisch. Wir fühlen uns wohl und das wirkt wie so ein Puffer zwischen mir und zwischen der Last und den Sorgen und die Probleme, die uns belasten. So reduzierten Stress kommt ein bisschen weg, der Körper entspannt sich und auch das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Gefährlich wird es, wenn ich dann nur noch helfe, um mir selber zu helfen. Dann wird es nicht mehr zum Segen, sondern es muss schon in einem gesunden Ausmaß sein. Aber es ist einfach gut, sie auszustrecken. Danach, auch da stehen in der Bibel vieles drin. Zwei Sachen habe ich rausgesucht. Wer dem Armen gibt, wird keinen... Gehen Sie mal weiter da. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich und flüchen. Oder in Sprüche 11, 24 bis 25, da ist einer, der ausstreut und wer bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist, wenn es und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt und wer andere drängt, wird auch selbst gedrängt. Alles, wenn es in einem gesunden Maß ist, ist es einfach heilsam, sie nicht nur um einen selber zum Dran. Schlagwort von heutzutage ist positives Denken. Erschreckt es nicht? Ich bin kein Fan vom positiven Denken. Weil für mich ist das positive Denken eigentlich oftmals so ein Wunschdenken. Da wird versucht, einfach was schön zum Reden, zum Verharmlosen, ist irgendwie zum Erklären. Gott möchte auch, dass wir positiv denken. Aber es ist ein zuversichtliches Denken. Das ist was anderes. Beim zuversichtlichen Denken erkennt man die Situation so, wie sie ist. Man nimmt sie an und man weiß, dass es eigentlich so ist, dass wir nur in den seltensten Fällen wirklich dem Ganzen hilflos ausgeliefert sind. Das ist für mich positives Denken, zuversichtliches Denken. Zuversichtliche Menschen, die sagen nicht, das wird immer so bleiben oder das wird nie anders. Sie nehmen die Situation und versuchen sie zu verändern. Und sie erkennen, dass Krisen wirklich Chancen sind. Ah, ein Spruch, den jeder kennt und der wirklich wohltuend ist, aber manchmal mag man gar nicht hören. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle guten Dinge zum Guten wirken. Das braucht manchmal schon Backe in manchen Situationen, wenn man dann sowas gesagt kriegt, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich in diesen Situationen wirklich am Herrn Raum gebe, dann wird er, weil es an jede Situation in meinem Leben musste an ihm vorbei. Er hat entschieden, ob was kommt, kommen darf in meinem Leben oder nicht. Er hat es entschieden. Und wenn er da Raum kriegt, dann wird mir diese Situation zum Segen werden. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Vergebung. Das kann ich auch nur kurz so sprechen. Das Thema Vergebung ist ein unendliches Thema. Es ist die einzige Möglichkeit, wie wir von den Wunden von der Vergangenheit geheilt werden können. Und Jesus weiß, wenn wir nicht vergeben, dann wird unser Leid einfach verlängert. Und es blockiert unsere Beziehung zu Gott. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ich meine, das blockiert unsere Beziehung zu Gott schon gewaltig. Aber wir haben einfach dann kriegen die Vergebung nicht von Gott. Das heißt, Vergebung, das ist nicht eine nette Möglichkeit, die wir wählen können oder eben nicht, sondern das ist ein göttlicher Befehl. In Markus 11, 25 heißt, aber wenn ihr ihn um etwas bittet, dann sollt ihr vorher den Menschen vergeben, die euch Unrecht getan haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie oft bitten wir und haben dann unsere zugesperrten Räume, da wo wir niemanden mehr reinlassen. Gott nicht, wir selber nicht. Und dann gehen wir zu Gott und möchten ihn um was bitten. Und da steht, aber wenn ihr ihn um etwas bittet, dann sollt ihr vorher den Menschen vergeben, die euch Unrecht getan haben. Ich persönlich möchte sagen, wenn ich mich, es ist manchmal mit dem Vergeben so eine Sache, manchmal jemanden zum Vergeben ist ein Prozess, das dauert manchmal ganz lang. Aber wenn ich was, um was bitte beim Herrn und er sieht und kennt unser Herz und weiß, dass so manche Vergebung vielleicht noch nicht, dass man da noch nicht durch ist. Also ich denke, dass er da auch kompromissbereit ist. Das traue ich mir jetzt einfach mal sagen, obwohl es da sehr klar dasteht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns ausstrecken danach, dass wir nicht erst alles erledigt haben, brauchen oder müssen, um dann einfach zu ihm zu gehen, sondern ich denke, ausstrecken. Wir müssen uns einfach ausstrecken. Jede Tür in unserem Lebenshaus aufmachen und sagen, Herr, ich gehe mit dir Stück für Stück in jedes Zimmer. Und der Herr überfordert uns nicht, aber er fordert uns da schon heraus. Nicht vergeben, das hat einfach Folgen. Es bringt uns in eine innere Gefangenschaft, das lähmt uns und es macht uns auch krank. Und es führt einfach zu Bitterkeit. Und Bitterkeit, wie wir gesagt haben, die wächst. In Hebräer 2, 14, 15 heißt es, trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann. Achtet darauf, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufwächst und Unheil anrichte und viele durch sie vergiftet werden. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann. Man kann nicht mit jedem Frieden haben, weil es immer zweiseitig ist. Aber von unserer Seite ist es wirklich angesagt, danach zu trachten, den ersten Schritt zu machen. Die negativen Folgen von Unvergebenheit, die sind so zerstörerisch, dass wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, nicht zu vergeben. Wir schneiden uns da wirklich ins eigene Fleisch. Allerdings macht es uns auch immer wieder Angst zum Vergeben. Und das hängt schon auch damit zusammen, dass man manchmal nicht weiß, was heißt das eigentlich wirklich. Es ist wichtig, dass man weiß, dass Vergebung nicht bedeutet, dass man das, was der andere gemacht hat, dass man plötzlich das dann, wenn man vergibt, ja, das ist jetzt schon in Ordnung und es war nicht so schlimm. Das heißt Vergebung nicht. Die Sünde wird dadurch nicht entschuldigt. Das Schlimme, das was passiert ist, das wird dadurch nicht kleingeredet. Vergebung erkennt die Schuld an, sie vergibt dem, der sie schuldig gemacht hat. Und mir vergeben oder übergeben die Person dann an Gott. Alles Weitere ist dann wirklich Gottes Sache. Und Gott ist ein gerechter Richter. Der kann das alles viel besser durchblicken, warum, wie, was, wir war, als wir mir selber. Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir bedingungslos danach wieder vertrauen müssen dem anderen. Oder auch nicht zwangsweise, dass man sich mit dem Betreffenden versöhnen muss. Es hat alles, irgendwie ist alles ein Weg. Aber das passiert zuerst einmal in unserem Herzen. Es ist eine Entscheidung. Ich vergib den Menschen an Gott. Ich möchte kein Gefangener mehr von diesen Menschen sein. Ich möchte wirklich frei werden. Da gab es so viel drüber zum sagen, was Vergeben angeht. Und wer Probleme und Schwierigkeiten hat mit Vergebung, kann man nur raten, dass man sich dann einfach mit dem Thema näher auseinandersetzt. Dass man sich vielleicht mit jemandem zusammensetzt und dass man das mal bespricht, was an den hindert, zu vergeben. Wenn man nicht vergibt, geht man einfach am Heil vorbei. Ja, und so denke ich, habe ich jetzt einiges angesprochen und euch weitergeben. Viele Tipps sind in der Bibel, wie wir so einiges oder alles beachten und noch einiges andere mehr, denke ich, dann können wir uns in unserem Lebenshaus recht wohlfühlen. Und ich sage ganz bewusst Tipps, weil es ist so, dass viele schon immer empfinden, dass das, was wir so jetzt auch gelesen haben, das nicht als was Befreiendes, sondern als eine Last empfinden. Ich muss ja das machen. Und da liege ich verkehrt. Wenn ich nicht erkenne, dass das alles uns zum Schutz und zum Heil gegeben ist, dann kann ich das auch nicht umsetzen. Denn ich muss mich ausstrecken. Vieles, was Vergebung zum Beispiel angeht, das kann ich aus eigener Kraft sowieso nicht. Das kann ich nur mit Gottes Geist. Und alle anderen Sachen auch nicht. Aber wenn ich mich nicht danach ausstrecke, sondern dagegen wehre, dann gehe ich einfach nicht weiter. Wir verkümmern, wenn einfach die Dinge, die vielleicht jetzt auf der nächsten Folie sind, vielleicht geht es auch wieder nicht, wo ich vorher vorgelesen habe, wenn die in uns wohnen und wenn die uns beherrschen. Genau. Das war Stolz. Ich lese euch schon nochmal vor. Streit, Hass, Stolz, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, Unvergebenheit. Jetzt war jetzt das frische. Naja, ihr wisst es schon noch. Innerlich wachsen, damit durch was anderes. Wenn wir uns für andere einsetzen, wenn wir Vergebung gewähren und auch Vergebung empfangen. Auch das ist was, dass ihr Vergebung, wenn mir jemand um Vergebung bittet, dass ihr das auch annehme, das ist auch manchmal nicht so leicht. Dass ihr Mut zum Neuanfang habt, Einsicht habt über das eigene Versagen, dass ihr Mut habt, Gefühle auszusprechen, dass ihr Vertrauen gibt. Zuversicht, Dankbarkeit, dass ich Hilfe annehme, dass ich akzeptiere, dass das Leben ein Auf und Ab ist und noch einiges andere mehr. Und es ist ihm wichtig, dass wir erkennen, dass wir damit nicht überfordert sind, sondern dass uns Gott wirklich nur herausfordert, in diese Richtung zu gehen und dass wir wirklich mit ihm Stück für Stück nach seinem Plan unsere, sage ich mal, Bereiche im Lebenshaus, wo Unordnung ist, in Ordnung bringen. Ich glaube, ihr habt jetzt schon ein bisschen ein Gespür dafür gekriegt, dass es nicht nur darum geht, dass ich mein Leben in Gottes Hand gebe, sondern es geht darum, dass man ihm nachfolgt. Und auch da habe ich zwei Bibelstellen dabei. Die kennt auch jeder. Und wenn man die so liest, da können wir oft ganz schön unter Druck kommen. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf. Wir sollen unser Leben um seinetwillen verlieren. Das hört sich nicht gut an, wenn man das einfach so liest. Wer bin ich dann eigentlich noch? Aber was heißt das eigentlich wirklich? Verleugne sich selbst, das heißt, dass man sich einfach nicht mehr so in den Mittelpunkt stellt, wie wir zuerst schon gehört haben. Dass sie nicht ständig immer alles um uns kreist. Dass nicht mehr mein Ego, meine Ziele, meine Bedürfnisse im Mittelpunkt sind. Sondern dass oberste Priorität die Frage kriegt: Herr, was soll ich in jener Situation eigentlich tun? Gib mir Weisheit, gib mir Erkenntnis. Und für mich. Dann nehme sein Kreuz täglich auf. Das hört sich auch ziemlich schwer. Und wenn es mir eigentlich schon überhaupt nicht gut geht und in der Früh lese ich das, dann bleibe ich am liebsten im Bett liegen bei der Aussage. Aber so ist es nicht. Jesus redet zwar symbolisch von dem Gang zur Kreuzigung, er hat sein Kreuz auf sich genommen. Aber es geht darum, dass man tatsächlich auch seine eigenen Interessen und Wünsche ans Kreuz gibt, in den Tod gibt. Und zwar die Interessen und die Wünsche, die uns hindern, dass man nach Jesu Willen lebt. Und Jesu Willen ist eben vergeben, loslassen, ihm Raum geben und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dies täglich, so wie es heißt, und nicht bloß sonntags. Mein Leben verlieren. Da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt keine Freude nicht mehr habe und dass ich keinen Lebensgenuss mehr habe. sondern es geht auch darum, dass ich meine Entscheidungen und meine Wünsche so fälle, dass sie eben auch das eigene Ego, dass eben nicht das eigene Ego befriedigt wird, sondern dass es eben so fälle, dass seine, dass die Wünsche und die Entscheidungen so gefällt werden, dass ich vor Gott stehen kann. Also dass ich weiß, wenn ich ihn um dieses und jenes bitte, wenn ich mich so und so entscheide, dann kann ich vor ihm stehen. In uns wissen wir schon, wenn irgendwie was quer ist, dass man was nachgeht, das, wo man eigentlich weiß, dass das Gott nicht möchte. Und so werden wir auch nicht, sicherlich nicht alles richtig machen, aber wenn wir uns ausstrecken, dann noch wirklich in Gottes Willen zum Tor. Das heißt eben, dass man sein Leben verliert. Solche Entscheidungen bringen echte Freiheit, echte Erfüllung und einen echten Lebensgenuss. Und wisst ihr warum? Weil sie Gott dazu steht und weil er seinen Segen dazu gibt. Und die zweite Bibelstelle, die ich noch aufführen möchte. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Wie traurig ist es, wenn Menschen gläubig werden und mit Begeisterung von Jesus erzählen und sie dann irgendwann wieder zurückziehen, weil das mit Jesus doch nicht so ist, wie es mir erklärt worden ist. Oftmals wäre eine frohe Botschaft vermittelt und da wäre einem das Blaue vom Himmel versprochen. Es wäre aber nicht auf den Preis der Nachfolge hier gewesen. Und das ist wirklich fatal. Und das ist wirklich schade. Natürlich ist es so, dass es auch in Gottes Wort steht, mit den 100 Schafen, wo an dem Ohren nachgeht. Aber vieles müsste vielleicht nicht passieren. Wenn wir da auch in dem, dass wir vielleicht einem anderen überzeugen möchten, dass er sein Leben Jesus gibt, möchten ihn zu Jesus führen, ein bisschen ehrlicher werden. Jesus möchte uns nicht von der Nachfolge abschrecken. Er sucht Nachfolger. Aber er möchte, dass wir keine falschen Erwartungen haben, sondern dass wir wirklich eine nüchterne Sicht von den Dingen kriegen. Der Glaube hat einen Preis und es kostet das eigene Leben. Aber eben nur deshalb, weil der Herr in unserem Leben sein möchte, damit das Leben gelingen kann, damit unser Lebenshaus wirklich schön wird, dass wir uns wirklich wohlfühlen in unserem Lebenshaus. Mit ihm und mit seiner Führung kann und wird es gelingen. Also es gibt keine bessere Entscheidung, als ihn dann noch auszustrecken. Das Bild, das der Matthias heute gehabt hat, das vor dem Segel setzen, dass wir oft wie so in einem kleinen Boot sind und rudern und rudern und ehrlich, da wenn es ein bisschen das Meer oder was immer auch ein bisschen verrückt spült, da können wir rudern, was wir mögen. Wir gehen nur rückwärts und nicht vorwärts. Aber er sagt, wir sollen ein Segel setzen und sollen uns wirklich führen oder leiten lassen. Ich habe noch was gefunden, das von der Mutter Teresa ist und das hat eigentlich so gut dazu passt. Ich möchte euch das jetzt nur langsam vorlesen und dann darf ich noch beten. Menschen sind oft unberechenbar, unlogisch und selbstzentriert. Vergib ihnen einfach. Wenn du freundlich bist, unterstellen sie dir egoistische Motive. Sei weiter freundlich. Wenn du erfolgreich bist, wirst du einige falsche Freunde und einige echte Feinde gewinnen. Sei weiter erfolgreich. Wenn du aufrichtig und ehrlich bist, wird man dich ausnutzen. Sei weiter ehrlich. Wenn du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, können Menschen über Nacht zerstören. Bau weiter auf. Wenn du glücklich und zufrieden bist, werden sich die Neider melden. Trotzdem, sei glücklich. Das Gute, das du heute tust, werden die Menschen morgen oft schon wieder vergessen haben. tu weiterhin Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast. Es wird nicht genug sein. Trotzdem, gib weiter dein Bestes. Du wirst sehen, schlussendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott, nicht zwischen dir und Menschen. Danke, Herr. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir wirklich von Herzen, Herr, dass du uns alle unser Leben geschenkt hast. Herr, dass du uns zutraust, der Zimmermann zum Sein. Und ich danke dir, dass du dich dazustellst, Herr, ganz persönlich, durch dein Reden, durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Herr, dass wir Stück für Stück unser Lebenshaus so gestalten können, Herr, mit deiner Hilfe, mit deinem Geist, dass wir uns wohlfühlen, wohl in unserer Haut. Und das ist möglich. Und ich danke dir, Herr, dass du uns allen Mut gibst, Herr, dass wir die Bereiche, die Räume, die wir vielleicht wirklich ganz geschlossen haben, wo wir vielleicht jahrelang nicht mehr drin waren, Herr, dass du uns Mut gibst, aufzusperren und mit dir reinzuschauen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in allem uns nicht überforderst, sondern nur herausforderst. Herr, dass du merkst, dass wirklich es uns gut geht. Du merkst, dass wir wirklich Freude haben. Du merkst, dass wir wirklich das Leben genießen können. Aus uns ist es nicht möglich. Wir schaffen das nicht, ein Lebenshaus zu bauen, da wo wir uns wohlfühlen, aber mit dir. Und dafür danke dir von Herzen, Herr. Amen.